Stell dir mal ein Unternehmen vor, das seine operative Marge von unter 2% auf gigantische 18% hochprügelt.
Das ist schon eine krasse Nummer.
Ja, absolut. Ich meine, die Kapitalrendite liegt bei fast 20%. Die internen Prozesse laufen wie eine absolute Maschine. Jeder Handgriff sitzt.
Genau, eigentlich schreit da alles nach einem historischen wirtschaftlichen Triumph.
Richtig. Aber, und das ist das Verrückte, im exakt selben Zeitraum verliert die Aktie mehr als die Hälfte ihres Wertes. Über 50% Kurssturz seit Mitte 2024.
Wahnsinn.
Also, wie passt das überhaupt zusammen?
Auf den ersten Blick eigentlich gar nicht. Dieser gigantische Riss zwischen der operativen Brillanz auf der Fläche und ja, der brutalen Neubewertung am Kapitalmarkt ist halt enorm.
Und genau das ist der Grund, warum wir uns das heute ansehen.
Der Markt preist hier aktuell eine Zukunft ein, die radikal anders aussieht als die letzten 10 Jahre.
Genau das ist unsere Mission heute. Schön, dass du bei diesem Deep Dive in die aktuellen Finanz- und Strategieanalysen zu Chipotle, also Tickersymbol CMG, wieder unser dritter Begleiter am Tisch bist.
Wir blicken hier übrigens auf den Stand vom August 2026.
Genau. Und um diesen komplett paradoxen Kurssturz zu verstehen, müssen wir die Maschine Chipotle mal wirklich in ihre Einzelteile zerlegen.
Unbedingt.
Wenn man sich die Unit Economics der Restaurants ansieht, basiert dieser unglaubliche Margensprung ja eben nicht auf irgendeiner Preismacht bei, weißt du, hunderten verschiedenen Menüpunkten.
Nee, überhaupt nicht. Die treibende Kraft ist hier einzig und allein die Durchsatzrate.
Lass uns da kurz einhaken. Durchsatz bedeutet ja im Grunde,
das ist die ultimative Metrik für dieses ganze System. Es geht um die mathematische Maximierung der Fixkostendegression.
Also quasi, wie viele Burritos kriege ich in der Mittagszeit übers Fließband?
Ganz genau. Je mehr Kunden du in dieser 90-minütigen Mittagsspitze an der einen Theke abfertigen kannst, desto irrelevanter werden deine Fixkosten für Miete und Management.
Aber das traditionelle Modell an der offenen Theke ist da doch einfach physikalisch limitiert, oder?
Absolut. Ab einer bestimmten Schlangenlänge drehen die Leute einfach um. Das ist das Nadelöhr.
Und hier kommt der digitale Turbo ins Spiel. Der eigentliche architektonische Durchbruch, der diese 18% Marge erst möglich gemacht hat, war ja die Digitalisierung der letzten Jahre.
Richtig. Im ersten Quartal 2026 lag der digitale Anteil des gesamten Speisen- und Getränkeumsatzes bei 38,6%.
Und die physische Manifestation von dieser Zahl, das ist die Chipotlene.
Oh ja, die Chipotlene.
Ich finde das Konzept mechanisch unfassbar spannend, weil es das alte Drive-Thru-Paradigma eigentlich komplett aufbricht, oder?
Total.
Du hast dann nämlich keinen Lautsprecher, du hast keine Speisekartentafel, an der die Leute ewig überlegen und den Betrieb aufhalten.
Genau. Die Spur ist exklusiv, also wirklich nur für In-App-Vorbestellungen. Etwa 4 von 5 neuen Standorten werden aktuell genauso gebaut.
Das ist eigentlich, als hätten die das Ghost Kitchen Modell direkt in die Architektur von bestehender Systemgastronomie injiziert.
Das ist der entscheidende Mechanismus hier. Eine klassische Drive-Thru-Spur verlangsamt die Kernküche normalerweise massiv, weil diese asynchronen Bestellungen den ganzen Takt stören.
Man kennt das ja. Einer bestellt noch extra Pommes und alles steht still.
Eben. Und die Chipotle-Musik zwingt das Restaurantmanagement dazu, im Hinterraum eine völlig autonome zweite Zubereitungslinie aufzubauen.
Ah, also für den Gast im Laden völlig unsichtbar.
Exakt. Du betreibst also sozusagen 2 Restaurants auf derselben Grundfläche, ohne den Sitzbereich oder die Parkplätze linear erweitern zu müssen.
Und die Planbarkeit dieser App-Bestellungen hebelt die Effizienz wahrscheinlich noch weiter nach oben.
Massiv. Wenn die Software weiß, dass um 12.15 Uhr 30 Burritos mit Hühnchen durchs Fenster gereicht werden müssen,
dann optimiert der Algorithmus im Hintergrund schon alles.
Genau. Den Personaleinsatz, die Warenwirtschaft, für den Grill, alles schon eine Stunde vorher. Es ist ein perfekt getaktetes System, das die Herstellungskosten, also die CODs, extrem drückt.
Operativ ist das fehlerfrei. Aber, und hier kippt unsere Analyse in die harte Realität des Jahres 2026. Wenn diese Maschine so dermaßen perfektioniert ist,
ja.
Warum wachsen die Umsätze in den bestehenden US-Restaurants im ersten Quartal 2026 dann nur noch um mickrige 0,5%?
Tja, 0,5% Same-Store-Sales-Wachstum ist halt nach Abzug der Inflation de facto ein negatives, reales Wachstum.
Krass. Das bedeutet also, das gesamte Topline-Wachstum im Vorjahr waren es ja noch 5,4%, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau.
Das wird fast ausschließlich durch diese brutale Flächenexpansion erkauft.
Richtig. Sie stampfen buchstäblich neue Filialen aus dem Boden, weil der bestehende Motor stottert.
Und das bringt uns zum Kernproblem dieses Modells, die Qualität des Burggrabens oder des Moats, wie man so schön sagt.
Die Analysten attestieren Chipotle ja nur einen, Zitat, schmalen Burggraben.
Weil das Unternehmen von keinerlei Netzwerkeffekten profitiert, oder?
Exakt. Und die Wechselkosten für den Endkonsumenten tendieren gegen null. Wenn dir der Burrito da heute nicht schmeckt, gehst du morgen halt woanders hin.
Der Burggraben besteht also fast ausschließlich aus operativer Exzellenz und halt, ja, Skaleneffekten im Einkauf.
Und operative Exzellenz ist eben kein patentierbarer Schutzwall.
Null. Das Fließbandkonzept ist völlig wehrlos gegen intelligente Kopiermaschinen.
Definitiv. Schau dir mal Kava an. Die haben die exakte Architektur von diesem Chipotle-Durchsatzmodell genommen, haben das Hühnchen durch Hummus, Feta und Falafel ersetzt.
Und rollen damit jetzt den Markt für mediterrane Küche auf.
Sweet Green macht genau das Gleiche bei Salaten.
Wenn also dein einziger Wettbewerbsvorteil ist, dass du dein internes Personalaufstiegssystem, also von der Crew zum Manager, effizienter gestaltest,
dann ist das auf Dauer einfach zu wenig, um im Hyper-Wettbewerb so eine absolute Premium-Bewertung zu rechtfertigen.
Zumal, und das finde ich einen enorm wichtigen Punkt, diese leichte Kopierbarkeit in den USA ja auf eine riesige demografische Wand trifft.
Oh ja, die Sättigung.
94% der über 4090 Chipotle-Standorte befinden sich im Heimatmarkt.
Wir sprechen hier wirklich von einem hochgradig gesättigten Markt. In so einem Umfeld führt eine aggressive Neueröffnung fast zwangsläufig zur Kannibalisierung von eigenen, bereits bestehenden Standorten.
Und dann kommt ja noch diese makroökonomische Schere dazu. Die Daten in den Quellen zeigen, dass rund 60% der Chipotle-Gäste ein Haushaltseinkommen von über $100.000 haben.
Das ist ein extrem konjunktursensibles Klientel für Fast Casual.
Eben. Ein Burrito für deutlich über $10 ist zyklischer Konsum. Wenn die Inflation die Reallöhne von dieser Mittelschicht frisst, dann hast du sofort diesen Trading-Down-Effekt.
Ganz genau. Dann geht der Kunde eben nicht mehr zu Chipotle, sondern weicht auf Taco Bell oder andere günstigere Quick-Service-Konzepte aus.
Was ja auch die ganze Marke Food with Integrity extrem unter Druck setzt.
Absolut. Wenn der Preisunterschied zur klassischen Fastfood-Konkurrenz in wirtschaftlich angespannten Zeiten spürbar wehtut, dann muss das Markenversprechen komplett makellos bleiben, um diese Prämie zu rechtfertigen.
Und das ist der springende Punkt. Genau da trägt Chipotle nämlich eine massive historische Altlast mit sich herum. Wir müssen hier zwingend diese Lebensmittelskandale von 2015 und 2016 in unser Bewertungsmodell einfließen lassen.
Das ist nämlich nicht einfach nur ein kleiner PR-Kratzer von gestern.
Überhaupt nicht. Die Quellenlage zeigt hier ein wirklich faszinierendes Phänomen. Nehmen wir mal den Juli 2026. Da gab es einen Zyklusbohrer-Ausbruch bei Filialen von Taco Bell.
Richtig.
Chipotle bezog aber laut Supply Chain Audits nicht ein einziges betroffenes Salatblatt von diesem speziellen Lieferanten.
Sie hatten also faktisch null damit zu tun.
Null. Und trotzdem, und das muss man sich mal reinziehen, rauschte die CMG-Aktien an einem einzigen Tag um fast 5% in den Keller.
Krass, oder? Aber dieser Kurseinbruch illustriert halt perfekt, wie institutionelle Investoren hier Risiko einpreisen. Der Markt hat Chipotle diesen Makel von damals einfach nie verziehen.
Meinst du, das ist so eine Art posttraumatisches Stresssyndrom am Finanzmarkt?
Ja, kann man schon so sagen. Die Algorithmen und Analystenmodelle haben bei den Keywords Lebensmittelsicherheit und Fast Casual quasi sofortige Verkaufsorders getriggert.
Es gibt bei dieser Aktie also einen permanenten strukturellen Risikoabschlag.
Ganz genau. Und der beruht auf der inhärenten Komplexität von frischen Lieferketten. Das ist ein existenzielles Kursrisiko, das du als Management auch einfach nicht wegzaubern kannst.
Selbst wenn du, wie sie es ja gemacht haben, im Januar 2026 mit Kerry Bridges einen Chief Food Safety Officer auf C-Level-Ebene etablierst.
Das reicht nicht. Die Börse weiß ganz genau, wenn dein Burggraben ohnehin so schmal ist und der Heimatmarkt stagniert.
Dann reicht ein einziger Keim.
Ja, ein einziger mikrobiologischer Zwischenfall in der Lieferkette kann Milliarden an Marktkapitalisierung pulverisieren. Weil es eben das einzige Differenzierungsmerkmal, dieses Food with Integrity, komplett zerstört.
Okay, lass uns das mal zusammenfassen. Wenn wir diese Variable nun zusammenlegen, also 0,5% Same-Store-Wachstum, Marktsättigung im Heimatland, dann diese aggressiven Copycats und ein permanentes Marken-Damokles-Schwert.
Das ist eine toxische Mischung.
Dann wird die strategische Notwendigkeit einer internationalen Expansion ja absolut überdeutlich.
Es ist definitiv keine Kür mehr. Es ist die absolute Pflicht. Die müssen das machen, um das Narrativ eines Wachstumsunternehmens für die Wall Street am Leben zu erhalten.
Aber aktuell stehen nur knapp 6% der Filialen außerhalb der USA. Der wirkliche Vorstoß, das jetzt radikal zu ändern, passierte ja im Juli 2026.
Richtig.
Da hat Chipotle in Kooperation mit der Alsea-Gruppe das erste Restaurant in Monterrey, in Mexiko, eröffnet. Mit dem klaren Ziel, 2027 in Mexiko-Stadt nachzulegen.
Und parallel gibt es ja auch noch diese SPC-Group-Partnerschaft für den Markteintritt in Südkorea und Singapur.
Mechanisch super interessant finde ich hier den Wechsel auf das Master-Franchise-Modell für diese ganzen neuen Märkte.
Ja, dieser Wechsel ist elementar wichtig. In den USA besitzt und betreibt Chipotle ja alle Filialen selbst.
Das garantiert diese Kontrolle über die operative Exzellenz, von der wir vorhin gesprochen haben.
Genau. Aber wenn Sie jetzt mit Alsea kooperieren, das ist übrigens ein Gigant, der auch Starbucks und Domino's in Lateinamerika betreibt, dann lagern Sie dieses extreme Supply-Chain-Risiko eines neuen Landes komplett aus.
Ah, okay. Weil frische Zutaten ohne Tiefkühlung logistisch in Mexiko oder Südkorea aufzuziehen.
Das erfordert ein lokales Netzwerk, das Chipotle aus dem Stand niemals selbst aufbauen könnte.
Macht Sinn. Aber es ist halt trotzdem ein gigantischer kultureller und ökonomischer Stresstest, oder?
Absolut.
Ich meine, nehmen wir mal Monterrey. Amerikanisiertes, auf reinen Durchsatz optimiertes Fast Casual nach Mexiko zu bringen. Das ist doch, als würde man Eis an Eskimos verkaufen.
Es ist zumindest sehr mutig. Sie stellen sich dagegen eine tief verwurzelte lokale Esskultur, die das Originalprodukt zu einem Bruchteil des Preises an wirklich jeder Straßenecke anbietet.
Genau. Sie verkaufen dort ja faktisch kein mexikanisches Essen. Sie verkaufen ein hochpreisiges westliches Lifestyle-Konzept.
Richtig. Und ob sich die Unit Economics in einem Schwellenland bei diesen amerikanischen Preispunkten überhaupt rechnen, ist noch völlig offen.
Würdest du, und das frage ich auch dich als Zuhörer, würdest du ein amerikanisiertes Taco-Konzept im Herzen von Mexiko als sichere Wette sehen?
Wahrscheinlich eher nicht, ne? Und genau diese Unsicherheit zwingt den Kapitalmarkt jetzt zu einer Neubewertung. Die Wall Street zahlt einfach keine Prämien für unsichere Testläufe in Asien oder Lateinamerika.
Weil diese internationalen Märkte kurz- bis mittelfristig volumenmäßig viel zu klein sind, um die Schwäche der über 3.800 US-Filialen auszugleichen.
Exakt. Die Expansionsstory ins Ausland reicht aktuell einfach nicht aus, um das alte, riesige Multiple zu rechtfertigen.
Okay, dann lass uns doch mal genau in diese Bewertungsmultiples eintauchen. Denn das ist ja am Ende die harte Realität für das Portfolio von jedem, der hier zuhört.
Ja, schauen wir uns die Zahlen an.
Jahrelang war Chipotle der absolute Liebling der Growth-Investoren. Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis, das KGV, lag im Durchschnitt bei astronomischen 60,6.
Völlig irre eigentlich. Der Markt hat klaglos $60 für jeden Dollar Gewinn gezahlt, weil das zweistellige Wachstum halt unendlich schien.
Und jetzt, im Sommer 2026, ist dieses KGV auf 32 kollabiert.
Das ist der ganz klassische Übergang in der Reifephase eines Unternehmens. Institutionelles Kapital rotiert aus der Aktie raus, weil das G in der GAAP-Gleichung, also Growth at a Reasonable Price, einfach wegbricht.
Weil das Wachstum fehlt.
Genau. Wenn die Same-Store-Sales nur noch um 0,5% wachsen, dann kollabiert ja sofort die angenommene Terminal Growth Rate im Discounted Cashflow-Modell.
Das DCF-Modell in unseren Unterlagen wirft aktuell einen fairen Wert von 28,25 US-Dollar aus.
Mhm.
Und bei einem aktuellen Marktkurs von rund $32 bedeutet das, selbst nach einem Kursabsturz um 50% ist die Aktie bestenfalls fair bewertet.
Tendenziell sogar immer noch leicht überbewertet, ja.
Und was die Struktur für Langfristinvestoren extrem schwierig macht, ist ja noch eine andere Sache. Die Ausschüttungsquote liegt bei exakt 0%.
Sie zahlen null Dividende. Nichts.
Das Management nutzt den massiven freien Cashflow, der sich im letzten Jahrzehnt ja fast verfünfzehnfacht hat, ausschließlich für diese physische Expansion und für massive Aktienrückkäufe.
Ja, aus der Perspektive der Kapitalallokation argumentiert das CFO-Büro um Adam Reimer ja immer, dass sie intern immer noch eine Eigenkapitalrendite von 19% erzielen.
Okay, und solange diese Rendite höher ist als die Kapitalkosten, ist das Einbehalten der Gewinne theoretisch im besten Interesse der Aktionäre.
Theoretisch, ganz genau.
Aber in der Praxis hast du als Investor ohne Dividende halt keinerlei Puffer. Du springst quasi ohne Reserveschirm.
Ein sehr treffender Vergleich.
Jeder Cent deines Ertrags muss am Ende aus der Kurssteigerung kommen, also aus der Bereitschaft des Marktes, in Zukunft ein höheres Multiple auf die Gewinne zu zahlen.
Richtig. Und wenn dieses Multiple aber strukturell schrumpft, weil das Unternehmen von einer explosiven Wachstumsstory zu einer etablierten, saturierenden Cashcow mutiert,
dann verbrennst du als Aktionär einfach nur Opportunitätskosten. Du wartest auf einen Turnaround, ohne dafür irgendwie bezahlt zu werden.
Idealität ist halt, dass Management unter CEO Scott Boatwright, der den Posten ja 2024 nach diesem plötzlichen Abgang von Brian Nickel übernommen hat, die haben bewiesen, dass sie die Marge verteidigen können.
Oh ja, sie sind absolute Meister der Effizienz.
Aber, und das ist das große Aber, sie müssen dem Markt jetzt beweisen, dass sie in einem makroökonomisch richtig rauen Umfeld mit Sättigungstendenzen echten Mehrwert generieren können. Einen Mehrwert, der nicht nur auf einfachem Flächenwachstum basiert.
Der Maschine läuft, also in höchster Drehzahl, aber der Asphalt geht langsam aus.
Schönes Bild.
Wir sehen hier eine operative Meisterleistung im Hinterraum, gepaart mit einer brillanten Digitalisierungsstrategie. Doch gleichzeitig drucken eben diese Sättigung, die aggressiven Kava-Klone und die ständige Angst vor dem nächsten Keim in der Lieferkette die Bewertung hart auf den Boden der Tatsachen zurück.
Absolut.
Und genau da möchte ich dich jetzt mit einem letzten Gedanken entlassen, der in keinem einzigen DCF-Modell auftaucht.
Da bin ich gespannt.
Das Management hat das erklärte Ziel ausgegeben, in Nordamerika die Marke von 7000 Filialen zu knacken. Das ist fast eine Verdoppelung der aktuellen Standorte.
Richtig.
Jetzt stell dir vor, sie reizen diesen Heimatmarkt wirklich bis auf den allerletzten Quadratmeter aus. Und stell dir vor, das Master-Franchise-Experiment in Monterrey und Seoul scheitert an der kulturellen Hürde oder an den Margenanforderungen.
Mhm.
Was passiert dann?
Genau.
Was passiert mit der DNA einer Firmenkultur, die so unerbitterlich auf aggressives Flächenwachstum und höheren Durchsatz programmiert ist, wenn es eines Tages schlichtweg keinen physischen Raum mehr für die nächste Chipotlane gibt?
Das ist die entscheidende Frage.
Müssen Sie dann anfangen, um die Renditeerwartungen der Wall Street weiter zu befriedigen, genau die unantastbaren Prinzipien von Food with Integrity leiser aufzuweichen?
Um noch mehr rauszuholen.
Ja. Günstiger einkaufen, Automatisierung zulasten der Frische vorantreiben, um noch den allerletzten Tropfen Marge aus einem dann völlig starren System zu pressen.
Weißt du, vielleicht ist das größte Risiko für dieses Unternehmen gar nicht der nächste Skandal bei der Konkurrenz.
Sondern?
Vielleicht ist das ultimative Risiko der Tag, an dem das Wachstum offiziell endet und das Unternehmen sich entscheiden muss, wer es eigentlich sein will.
Ein extrem starker Gedanke zum Abschluss. Danke, dass du heute wieder mit uns in die Mechanik hinter den Kulissen eingetaucht bist. Wir hoffen, dieser Deep Dive hat dir ein neues analytisches Werkzeug für deine eigenen Überlegungen an die Hand gegeben. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, mach's gut.